Ich hatte vorhin schon erwähnt, Bernd Greilich, Pastor der Landeskirchlichen Gemeinschaft Hameln, war schon mal vor gut einem Jahr bei uns, hat schon mal gepredigt. Das ist so lange her, Bernd, dass wir einfach noch mal so ein paar Fragen, oder ich noch mal ein paar Fragen an dich stelle, damit wir mal so einen kleinen Eindruck von dir bekommen. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die du kurz und knapp beantworten kannst. Machst du lieber Urlaub in den Bergen oder am Meer?
Bevor ich darauf antworte, ist mir eben noch eingefallen, ich war sogar in der Edenstraße tatsächlich schon gewesen, auch zum Predigen. Das ist dann sogar noch länger her.
Das stimmt.
Da müssen wir gar nicht überlegen, war das vor Corona oder nach Corona. Genau. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch des Wassers oder an der See. Die Ostsee, meine Frau, die kommt von der Ostsee. Wir sind so gerne, gerade im Sommer natürlich, da. Aber auch im Winter, wir waren gerade erst vor einem Monat ungefähr dort gewesen, auch im Winter hat die Ostsee ja ihren Charme, muss ich sagen.
Das stimmt. Wenn du beim Essen wählen könntest, Pasta oder Pommes?
Ist beides super, aber es passt ganz gut, gerade heute Mittag war tatsächlich Pommes auch auf dem Mittagsteller.
Bist du eher ein Kopf- oder ein Gefühlsmensch?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil natürlich bin ich beides. Ja, das ist so. Aber ich bin auch tatsächlich jemand, der gerne analytisch denkt. Analyse, also dann ist ja wohl die Tendenz eher Richtung Kopf.
Okay.
Wenn es so haben willst, genau.
Das waren jetzt die Fragen zum Warmwerden, jetzt kommen wir tiefer. Ist das, was du jetzt machst, also beruflich machst, das, was du schon immer machen wolltest?
Also es gibt ja gar nichts Besseres, als das Evangelium zu verkündigen. Ja? Das ist der beste Job der Welt, gar keine Frage. Wo ich tatsächlich auch in meinem ersten Beruf, den ich gelernt habe, und das ist ein normaler Beruf gewesen, ich war im Einzelhandel tätig und habe dort seinerzeit im Bereich der Unterhaltungselektronik solche Geräte verkauft und hatte damit zu tun. So, und aber tatsächlich die berufliche Weichenstellung war eine Frage, geht es vielleicht auch in Richtung irgendwie was mit Musik? Ich bin Musikliebhaber. Das Schlagzeug, das ist mein Leib- und Mageninstrument. Aber tatsächlich bin ich froh, dass es ein Hobby geblieben ist. Und tatsächlich bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Sehr schön. Wenn du eine Sache an der Menschheit ändern könntest, was würdest du wählen?
An der Menschheit ist natürlich gleich ganz schön groß gegriffen. Fange ich bei mir an?
Es gibt ja so Dinge, die einen manchmal auch so aufregen oder so nerven, wo man sagt, ach, wenn ich das ändern könnte, dann... Zum Beispiel, mir geht es so, gut, wenn die Leute mal anfangen würden, wieder zu blinken, wenn sie abbiegen.
Genau, aber gerade, wenn ich jetzt gerade denke, das vergangene Jahr, was mit uns allen so viel gemacht hat, wir sind mit Sicherheit nicht mehr diejenigen, die wir vor einem Jahr waren, wenn ich sehe, wie auch durch diese Corona-Krise bestimmte Polarisierungstendenzen, wo ich den Eindruck habe, die werden befeuert. Also wenn du mich jetzt so fragst, dann fällt mir spontan ein, dann würde ich versuchen, irgendwie diese zunehmende Polarisierung einzudämmen. Oder wie soll man sagen? Da fällt mir jetzt spontan das Lebensmotto des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau ein. Ja, der hat ja gesagt, versöhnen statt spalten.
Gibt es eine Sache oder ein Ziel, welches du in diesem Jahr noch erreichen möchtest?
Gut, jetzt angesichts dieser Krise sage ich jetzt, fällt mir spontan eben ein, im Hinblick auf dieses Virus zu sagen, dass all diejenigen, die mir am Herzen liegen und mit denen ich verbunden bin und darüber hinaus möglichst mit einer Infektion und einem schweren Verlauf mit diesem Virus verschont bleiben, bewahrt bleiben.
Dankeschön, danke für die Beantwortung der Fragen. Wir hören dich gleich in der Predigt. Stellt euch einen Moment mal vor, ihr seid alle Fußballfans, egal welcher Verein, Hannover 96, Werder Bremen, Bayern München, ganz egal, ihr seid alle Fußballfans und ein entscheidendes Spiel eurer Lieblingsmannschaft steht bevor. Entweder ihr sitzt ganz gespannt auf dem Sofa und verfolgt das Spiel im Fernsehen, oder aber ihr habt eine Eintrittskarte und könnt es sogar live verfolgen. Nach zweimal 45 Minuten kommt die erschütternde Wahrheit vollkommen daneben. Grottenschlecht gespielt. Vollkommen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was ihr euch vorgestellt habt für diese Mannschaft. Im Deutschen gibt es dafür eine Redensart. Dann sagt man, die haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Was so viel bedeutet wie eine schwache Leistung abgeliefert, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die haben überhaupt keine gute Figur gemacht. Die haben ihr Gesicht verloren oder sich zum Gespött der anderen gemacht. Wer will das schon? Ich jedenfalls mache mich nicht gerne zum Gespött anderer. Möchte eine gute Figur machen, gut dastehen. Genieße lieber das Ansehen und entspreche auch den Erwartungen, zum Beispiel die Erwartungen meines Arbeitgebers, auch gute Leistungen abzuliefern. Bernd Greilich wird heute über einen Textabschnitt aus dem Brief des Paulus an die Römer predigen. Dort heißt es: Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Alle ermangeln des Ruhmes, oder anders ausgedrückt, keiner hat sich vor Gott mit Ruhm bekleckert, den sie aber vor Gott haben sollen. Das finde ich spannend. Ich soll auch vor Gott eine gute Figur machen? Ich soll auch vor Gott eine gute Leistung abliefern? Ich soll vor Gott nicht hinter den Erwartungen zurückbleiben? Bernd, du bist dran.
Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ja, das ist ja tatsächlich das Thema, was wir hier sehen. Es ist ein Wort, das Martin Luther, und deswegen danke ich nochmal euch als Musiker noch, dass ihr dieses Lied aus der Feder von Martin Luther tatsächlich aufgegriffen habt. Und es war im Vorfeld ja tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ja, es würde gut dazu passen, weil es diesen Weg beschreibt, den Weg, den Christus gegangen ist, vom Vater in die Niedrigkeit unseres Lebens und dieser Welt hinein, um sich unser Leben anzuziehen und uns Anteil zu geben an all dem, was er zu geben hat. Und wenn wir jetzt auf dieses Wort schauen von dem Apostel Paulus, dann kommen wir im Grunde gar nicht umhin, ja, zu sehen, also auch durch die Brille von Martin Luther. Denn das ist ein Wort, das Martin Luther in besonderer Weise auch umgetrieben hat und angetrieben hat. Und das ist ja noch nicht so lange her, dass das Reformationsjubiläum gefeiert wurde. Und ich finde, zu Recht wurde in dem Zuge auch nochmal neu auch das Dunkle, die Schattenseiten der Reformation, auch in der Person Martin Luthers, durchaus auch hervorgehoben, also Stichwort Antisemitismus. Er war auch Kind seiner Zeit gewesen. Aber andererseits gibt es auch überhaupt keinen Grund, sich dafür zu entschuldigen, was durch Martin Luther und eben auch die anderen Reformatoren wiederentdeckt wurde an bleibenden, ja auch für uns relevanten und wichtigen biblischen Wahrheiten. Und insofern haben wir das bleibend Martin Luther mit auch zu verdanken. Diese Neuentdeckung und Neubetonung zentraler biblischer und relevanter Wahrheiten für unser heutiges Leben auch. Und eine davon haben wir hier heute. Dieser Vers, der hat Martin Luther besonders umgetrieben. Dieses Wort hier aus dem Römerbrief, das hat ihn auch besonders aufgerüttelt und wachgerüttelt. Und hat ihm Hilfe gegeben, eine Hilfe, Das Evangelium, diese frohe Botschaft vom gnädigen Gott, die nochmal ganz, ganz neu zu hören, zu verinnerlichen und dann auch weiterzugeben. Und ich bin davon überzeugt, solche Verse hier sind zum einen ein Geschenk für die Gemeinde und gleichzeitig eine Herausforderung für den Prediger. Denn wir haben es hier wirklich mit dem Zentrum unseres Glaubens zu tun. Deshalb, das ist ja so ein bisschen auch die Überschrift dieser Predigt. Ja? Das Zentrum, es geht wirklich um das Herzstück, um das Zentrum unseres christlichen Glaubens hier. Da sind wir mittendrin. Und bei so einem Text, da kann ich jetzt hier nicht stehen und so irgendwie für mich dann sagen, naja, halte ich mal eine moralisierende Themenpredigt und ja, mit ein bisschen Lebenshilfe vielleicht noch bestückt. Puh, das geht nicht. Funktioniert, oder es würde vorne und hinten nicht funktionieren. Mit so einem Bibelwort, das funktioniert nicht. So als Aufhänger, ja, so als Sprungbrett, ne, um dann davon ausgehend so die eigenen Gedanken oder Lieblingsthemen irgendwie zu entfalten. Vielleicht dann noch als Schlusswort, ziemlich am Ende der Predigt, ne, noch einen Vers zu bringen und dann kommt das Amen. Das haut alles vorne und hinten nicht hin. Bei so einem Bibelwort, da ist das Zentrum ganz anders. Nicht irgendwelche herzzerreißenden Geschichten, auch nicht tolle Erfahrungsberichte nach dem Motto, ja, für besseres Leben und schöner wohnen, sondern vielmehr, wir hören das eine Wort Gottes. Und dieses Wort, das ist Martin Luther und überhaupt den Reformatoren damals, ist es zur Initialzündung geworden. Und dieses Wort, das hat Martin Luther umgetrieben in seiner Frage nach dem lebendigen Gott. Und Martin Luther hat Antworten gefunden. Er hat auch Gewissheit seines Heils gefunden und Frieden mit Gott. Und ich habe den Eindruck, das brauchen wir immer wieder in unserem Leben, in unserem Glauben. Aber wie viel mehr brauchen wir das immer wieder auch in Krisenzeiten, auch mitten in dieser Pandemie? Und da ist das ja völlig normal, dass auch unser Leben und unser Glaube immer wieder in Krisen gerät und wir an unsere Grenzen kommen. Und dann ist das auch für uns und darf es immer wieder ein Geschenk sein, wenn ein Mensch oder auch wir über dem Lesen und dem Hören des Wortes Gottes das so finden oder so, ne, in der Art und Weise, wie Martin Luther es gefunden hat. Da ist das Wort Gottes zu seinem Ziel gekommen. Deshalb, lasst uns da nochmal miteinander hinhören, ob jetzt erstmalig oder wieder neu, spielt gar keine Rolle. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Lasst uns das mal festhalten. Was steht denn wirklich fest? Zunächst mal, die Unterschiede sind bedeutungslos. Die Unterschiede sind bedeutungslos. Wir sind ja hier mittendrin in der Missionspredigt von Paulus. Und in seiner Verkündigung, in seiner Predigt, richtet Paulus nicht neue Unterschiede auf, sondern ganz im Gegenteil. Er nimmt die Unterschiede weg. Zunächst nimmt er die Unterschiede weg, die zwischen dem Volk Gottes bestehen und denen, die nicht dazu gehören, die außen vor bleiben müssen, die keinen Anteil haben am Heil Gottes, den Heiden. Er sagt, alle durch die Bank weg haben gesündigt. Und er nimmt all diese Unterschiede weg, nicht nur damals, sondern auch die Unterschiede, die uns heute so wichtig sind, die in unserem menschlichen Urteil so eine hohe Bedeutung haben, ob uns das nun immer so bewusst ist oder nicht, ist gar nicht so die Frage. Aber vor unserem menschlichen Urteil sind eben nicht alle gleich. Wir unterscheiden da sehr wohl. Zum Beispiel ein Nobelpreisträger und ja, vielleicht ein Meister der Kunst, jetzt in diesen Zeiten der Pandemie, die Forscher, die Mediziner, die zum Beispiel in der Entwicklung von Impfstoffen erfolgreich sind. Das wissen wir zu würdigen und wertzuschätzen und die können unsere Anerkennung gewiss sein. Aber Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, hochbetagte Menschen, die in den Senioreneinrichtungen leben. Wir unterscheiden sehr wohl in unserem menschlichen Urteil. Paulus sagt hingegen, vor dem Maßstab Gottes gibt es keine Unterschiede. Egal, wie viele Unterschiede wir auch immer machen in unserem Leben und in unserem menschlichen Miteinander. Vor dem lebendigen Gott, sagt Paulus, sind all diese Unterschiede null und nichtig, haben keinen Wert. Er sagt, egal ob Hartz-IV-Empfänger oder Nobelpreisträger, vor Gott ist keiner richtig, sagt er. Alle sind Sünder. Jetzt mag ja vielleicht mancher von euch denken, na gut, was du da sagst, ist doch nichts Neues. Weiß ich doch, wissen wir doch. Haben wir vielleicht schon so oft gehört, dass es inzwischen kaum jemanden mehr wirklich aufregt oder anficht. Inzwischen ist das vielleicht auch eher zu so einer Entschuldigung geworden. Ja, so frei nach dem Motto, ach, wir haben doch alle unsere Mängel. Wir haben doch alle unsere Schwächen, ne? Perfekt sind wir doch alle nicht. Nein, natürlich nicht, ne? Aber wir bemühen uns halt. Nach bestem Wissen und Gewissen strengen wir uns an und bemühen uns doch um etwas anständige Bürgerlichkeit. Na gut, klar, aber perfekt sind wir nicht, klar. Das ein oder andere, es bleibt halt zwangsläufig auf der Strecke, keine Frage. Ja. Gibt es auch so ein Lied, ne? Ich weiß nicht, ob das so ein Schlager ist, ne? Wir sind doch alle kleine Sünderlein oder irgendwie so in die Richtung. Bin da jetzt nicht so drin in der Materie. Aber Paulus will doch mit seiner Feststellung, alle sind Sünder vor dem lebendigen Gott. Er will doch nicht beschwichtigen und er will nicht beschönigen und entschuldigen. Paulus will sogar beschuldigen. Und deshalb bedeutet das auch nicht, als wenn Paulus hier sagen würde, ach, wir haben doch alle so unseren Schaden irgendwo, wir haben alle unsere Macken. Es geht viel, viel tiefer für ihn. Keiner von uns, keiner entspricht den Maßstäben und den Ansprüchen Gottes. Nicht einer. Keiner, der lebt, keiner von uns, wie wir jetzt hier sind. Das heißt, vor dem heiligen Gott endet alle Schönfärberei. Und vor dem heiligen und lebendigen Gott rettet eben nicht ein anständiges Leben oder der Versuch, ein möglichst anständiges Leben zu führen. Das rettet uns nicht. Vor dem lebendigen Gott rettet nur der lebendige Gott selber. Und nichts und niemand sonst. Das sagt Paulus, das gilt, das hat Bestand. Was gilt denn noch? Was steht noch fest? Er sagt, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Paulus sagt, die Erlösung ist geschehen. Punkt. Da kann man nichts mehr wegnehmen, da kann man nichts mehr hinzufügen. Paulus redet hier zunächst überhaupt nicht von Glauben. Er redet auch nicht von unserem Glauben. Er spricht nicht über irgendeinen menschlichen Weg, zu versuchen, irgendwie mit Gott ins Reine zu kommen. Darum geht es hier überhaupt nicht. Er sagt, die Initiative zur Erlösung geht nicht von irgendeinem Menschen aus. Und mag er sich noch so darum bemühen, anständig zu sein oder zu leben. Die Initiative zur Erlösung geht alleine von Gott aus. Sie geht auch nicht von Menschen aus, die gerne glauben wollen. Die Initiative geht nur von Gott alleine aus. Erlösung ist nicht unser Ding, sondern das Werk Gottes. Alleine. Da ist nicht ein milde gestimmter Mensch, der sich auf den Weg macht und versucht, Gott gnädig zu stimmen und ihn zu besänftigen. Vielmehr, der gnädige Gott selber macht sich auf den Weg. Es hält ihn nicht im Himmel und er kauft sein Eigentum frei. Er kauft der Sünde den Schneid ab. Er entrechtet die Sünde. Er nimmt der Sünde, also all dessen, was uns Menschen von Gott trennt, nimmt er ihr Recht. Keiner von uns besänftigt einen wild gewordenen Gott, sondern der gnädige Gott, er entrechtet die Sünde. Gott handelt in Jesus. Und das hat er getan vor uns. Er tut es ohne uns, aber immer für uns. Auch für dich und für mich ganz persönlich. Er handelt für uns an unserer Stelle in Jesus, spricht er uns Sündern das Heil zu. Endgültig. Gültig zugesprochen. Nicht wir erreichen Gerechtigkeit vor Gott, sondern genau umgekehrt. Die Gerechtigkeit Gottes erreicht uns Menschen in und durch Jesus Christus. Und das gilt universal. Das gilt weltweit. Es gilt allen Menschen. Ohne dass wir dafür irgendeinen Finger krumm gemacht hätten. Ohne irgendein frommes Gefühl, als wir noch Sünder waren, da sandte Gott seinen Sohn und versöhnte die Welt mit sich. Sagt es Paulus ja an anderer Stelle. Die Erlösung ist geschehen, Punkt. Ohne unseren Glauben. Und deshalb wird die Erlösung, die geschehen ist, wird die auch nicht ungeschehen gemacht durch den Unglauben. Also das müssen wir auch festhalten. Es steht fest, die Erlösung ist geschehen. Und der Unglaube macht diese Erlösung nicht ungeschehen. Kann sie nicht rückgängig machen. Was steht denn noch fest? Das Heil gibt es nur geschenkt, ohne Wenn und Aber. Nochmals Paulus, Gerechtigkeit erlangen wir nur geschenkweise durch seine Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. Manchmal können wir ja vielleicht auch sehr bescheidene Leute sein, dass wir sagen, naja, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, oder so schlimm ist es doch gar nicht mit mir. Ich bin doch nicht ein Massenmörder oder so, ja, oder ein Terrorist. Wäre doch nicht nötig gewesen. Ein Jugendlicher hat mal zu mir gesagt, also weißt du, für mich hätte Jesus nicht sterben brauchen. So nach dem Motto, ne? Andere haben es vielleicht nötig, ne? Aber ich doch nicht. Für mich hätte das nicht machen müssen. Aber natürlich ist das ein Denken oder eine Haltung, finden wir jetzt nicht nur bei Jugendlichen, ne? Vielleicht ist uns die gar nicht so fremd. Aber wer so denkt und so redet, da ist die Bibel ganz klar und sagt, wer so denkt und redet, der gibt sich noch einer Einbildung hin, einer Illusion über sein wahres Wesen und seinen wahren Status und Zustand vor Gott. Der gibt Gott eben nicht recht in dem, was er uns sagt über unser wahres Wesen und unseren Zustand vor ihm. Und das ist so, als würden wir der Diagnose des Arztes nicht glauben. Wenn der Arzt dir auf den Kopf zusagt, ich habe jetzt gerade keine gute Nachricht für Sie, sondern das ist die Diagnose, die ich bei Ihnen feststelle, es ist wirklich eine schwere, schwere Erkrankung. Und wir sagen, nein, nein, also das kann ja gar nicht sein und versuchen zu beschwichtigen und flüchten uns in eine Illusion über unseren wahren Zustand. Gott erklärt uns zu Gerechten durch Christus. Schaut er uns an und sagt, so bist du mir recht, so genügst du meinen Ansprüchen. Aber nicht, weil du so bist, so wie du bist, sondern nur aufgrund dessen, was Christus gültig für dich getan hat. Und diese Gerechtsprechung Gottes, dass er dich und mich gerecht spricht, dank und durch Christus, macht uns zu etwas, was wir nicht sind. Die macht uns zu etwas, was bei uns gar nicht da ist. Schafft etwas neu. Und dieses Urteil anzunehmen, ja, dieses Urteil Gottes über unserem Leben gültig sein zu lassen und auch diesen Zuspruch Gottes anzunehmen persönlich, über unserer Todverfallenheit anzunehmen, es uns schenken zu lassen, gerecht gesprochen zu werden durch Christus, das ist der Glaube. Das zu akzeptieren und anzunehmen, so bin ich vor Gott und so siehst du mich jetzt, Herr. So bin ich jetzt da vor dir und so willst du mich haben. Danke dir, Herr, und so möchte ich jetzt aber auch leben. Und da sagt Paulus, das gilt für alle, die glauben, also die das für sich annehmen und beherzigen mit ihrem Leben. Die Erlösung ist geschehen, sagt er, jawohl, auf jeden Fall, aber sie will ja auch angeeignet werden von dir und von mir. Sie will auch gelebt werden, mitten in unserem Alltag. Und das sagt sich hier natürlich hier vorne, von hier vorne viel leichter, als es dann auch am Montag und am Dienstag, Mittwoch und so weiter wirklich auch mit Leben zu füllen ist. Aber dazu sind wir berufen, wenn wir zu Christus gehören. Und ja, es stimmt, der Unglaube macht die Erlösung nicht ungeschehen und er kann die Erlösung nicht vom Tisch wischen und nichtig machen. Der Glaube schafft die Erlösung, die geschehen ist, sagt Paulus. Der Unglaube schafft die Erlösung nicht ab. Aber der Unglaube tut so, als hätte das alles mit ihm überhaupt nichts zu tun. Der Unglaube sagt, dass da vor 2000 Jahren jemand elendig am Kreuz gestorben sein soll und auferstanden soll, das hat mit mir persönlich nichts zu tun. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war selber als junger Erwachsener in dieser Lebensphase, wo ich genau so auch diese Haltung hatte. Ich sagte, das hat ja alles, was das Christentum da irgendwie, wofür das steht, das hat mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun. Und der Unglaube sagt, tut so, als gäbe es einen anderen Weg, heilig und gerecht zu sein, uns zu werden, einen anderen Weg. Ja, als sei das Wort und das Urteil Gottes über unserem Leben und über dem Leben eines Menschen falsch. Außerhalb des Glaubens lebt ein Mensch immer noch so, als sei Christus nicht gestorben. Als wäre das nie geschehen. Einsam, der Macht der Sünde verfallen, fern vom Heil, und das, was Gott in Christus getan hat, ist für ihn entweder Blödsinn, also totaler Quatsch, völlig absurd, oder es ist wirklich skandalös, es ist wirklich anstößig und nicht auszuhalten, dass ausgerechnet darin sich Gott offenbart haben soll, im Tod dieses gekreuzigten Jesus von Nazareth. Und das ist dieses furchtbare Aber, dass es diese Möglichkeit gibt, die Möglichkeit des Unglaubens, der sagt, das hat mit mir nichts zu tun. Der Glaube wird durch nichts ersetzt. Deswegen hat Martin Luther das ja nun auch so auf die Punkte gebracht, dass er sagt, allein der Glaube, allein durch Christus. Aber ein Allein zieht das nächste Allein nach sich. Und deshalb hat Luther dann ja auch wenige Verse später, also nach diesen Versen hier, im dritten Kapitel Römerbrief, hat er diesen Vers ja dann auch so übersetzt: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Ein Allein zieht das andere nach sich. Dass Luther da sagt, allein durch den Glauben. Im Original steht bei Paulus da gar nicht dieses Wort allein. Aber Luther hat es eingefügt, weil das ist konsequent. Das ist zwingend logisch. Allein durch den Glauben. Deshalb zum Schluss, das steht alles fest. Und das gilt, ob jetzt die Umstände, in denen wir leben, ob die nun günstig sind oder nicht, ob jetzt eine weltweite Pandemie auch unser Leben auf den Kopf gestellt hat und wir wissen nicht, wie lange geht das noch, und wir sehnen uns nach einem normalen Leben und wissen gar nicht, ob es das jemals wieder geben wird. In aller Ungewissheit, das steht alles fest. Die Unterschiede sind dahin. Die Erlösung ist geschehen. Und das Heil, das gibt's nur geschenkt, schon jetzt und in der Vollendung, dann in der Ewigkeit und Herrlichkeit. Aber dann wird das Heil, das uns geschenkt wird, wird schon jetzt in unserem Leben Auswirkungen haben und Kreise ziehen, in ein Leben hinein, das Gott die Ehre gibt. Auch mitten in unserem Alltag, gerade dort, wenn wir sein Urteil über uns angenommen haben und wenn wir ihn Herr sein lassen. Hast du es schon für dich persönlich angenommen? Oder vielleicht ist das schon eine ganze Weile her, dass du es für dich persönlich angenommen hast. Aber er will dich einladen, es neu für dich anzunehmen, sodass es dann auch in deinem Leben weiter Kreise ziehen kann. Lass uns nun in einem Moment der Stille persönlich ins Gebet hineingehen. Ich lade uns miteinander in diesem Moment der Stille ein, ganz persönlich vor den lebendigen Gott zu treten und ihm das zu sagen, was du auf dem Herzen hast, oder auch in der Stille auf ihn zu hören, was er dir vielleicht jetzt auf dein Herz legen möchte, für heute und insbesondere für die kommende neue vor uns liegende Woche. Danke, Herr, für deine Erlösung, die geschehen ist und wo wir nichts dazu tun könnten und bräuchten und nicht müssen, Herr. Danke, dass du uns aber auch unseres Glaubens immer wieder neu vergewissern willst, gerade wenn er angefochten ist, Herr. Wir bitten dich darum, dass du uns den Glauben, unser tiefes Vertrauen an dich, dass du es wirklich immer wieder auch vertiefst, stärkst und dass du uns im Glauben erhältst, Herr. Komme, was will. Danke, dass du für uns bist und niemals gegen uns und dass du uns beistehen willst, auch in den Höhen und Tiefen unseres Lebens. Danke, dass du auch über diesem Virus und dieser Pandemie stehst, Herr. Danke, dass du alles in Händen hältst, diese Welt und auch unser ganz persönliches Leben, Herr. Danke dafür. Dein heiliger Name sei gelobt.